wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Das Wochenende der Derbys in der Premier League liegt hinter uns. Manchester United empfing Manchester City und dieses Duell hat es nicht nur auf dem Platz, sondern auch nach Abpfiff im Kabinentrakt richtig in sich. Von Milchduschen ist da die Rede, allerdings anderen als zum Beispiel beim Indy 500, denn die City-Spieler feierten damit nicht nur Sieg und Rekord. Außerdem trafen Liverpool und Everton aufeinander und trennten sich mit einem Ergebnis, das beiden nicht so wirklich hilft. Ernüchterung auch bei Arsenal, die immerhin in Southampton noch einen Punkt retteten, aber insgesamt auch an Boden verloren, auch Chelsea am Wochenende nicht erfolgreich. Malte Asmus und Chris McCarthy von 90 Plus blicken zurück. Hallo Chris.
Hallo.
Dann lass uns doch zunächst beim großen Derby von Manchester anfangen. Manchester City gewinnt mit 2:1, stellt mit dem 14. Sieg in Folge den alten Arsenal-Rekord von 2002 ein und schlägt United mal wieder bei einem Heimspiel, von denen 40 Spiele hatten sie ohne Niederlage im Old Trafford durchhalten können. Am 41. und das wäre ein neuer Vereinsrekord gewesen, sind sie dann gescheitert. Wo hast du die Gründe für die Niederlage von United gesehen? Wir hatten ja letzte Woche noch drüber gesprochen. Du sagtest, da könnte vielleicht jetzt dann wirklich mal was passieren. Manchester United, gerade José Mourinho, der könnte sich den Guardiola mal ausgucken.
Genau, war ein sehr faszinierendes Spiel aus einer taktischen Perspektive, wie du es gerade angesprochen hattest. Wir haben darüber gesprochen, dass die Stärken von Manchester United eigentlich zu den Schwächen von Manchester City passen, nämlich eine sehr defensiv ausgerichtete Mannschaft, die auf Konter spielt. Nun war das Interessante an dieser Partie, dass José Mourinho bei seiner Taktik geblieben ist, bei seiner Ausrichtung sehr tief zu stehen, die Spielanteile abzugeben und auf Konter zu lauern. Pep Guardiola dagegen hat natürlich das Spiel der Red Devils gegen Arsenal beobachtet, beziehungsweise die letzten Spiele Uniteds, und hat dementsprechend seine Taktik angepasst. Und das war ziemlich faszinierend zu sehen, dass insbesondere Kevin De Bruyne und David Silva bei den Angriffen der Citizens immer sehr tief und sehr defensiv aufgestellt waren. Darunter litt ein wenig dieses fließende Offensivspiel von City. Auf der anderen Seite hat man damit jegliche Kontersituationen schon im Keim erstickt. Also man hat es gar nicht erst zugelassen, dass United hier den schnellen Gegenangriff starten kann, und war darauf vorbereitet. Und darüber hinaus hat man auch von seiner spielerischen Klasse das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute absolut dominiert.
Und man brauchte, und das ist für Pep Guardiola ja auch nicht unbedingt selbstverständlich oder für seine Mannschaften nicht selbstverständlich, einen Standard, um in Führung zu gehen.
Genau, ja, das war sehr, sehr untypisch für Manchester City. Auf der anderen Seite passt das auch ins Bild von Manchester City in der Saison 2017, 2018, nämlich dass City, egal wie die Spielsituation ist, egal wie der Spielverlauf ist, immer irgendwie einen Weg findet, das Spiel zu gewinnen, sei es in der letzten Sekunde, sei es, wie du jetzt sagst, durch einen untypischen Standard. Man ist irgendwie immer in der Lage, seine Tore zu erzielen. Dieses Mal war es nach zwei Standardsituationen, und das wird natürlich José Mourinho bei seiner sehr defensiven Ausrichtung und natürlich besonders ärgern, denn gerade bei Standards möchte man in dieser Lage natürlich nicht kassieren.
1:0, also David Silva, 43. Minute, der Ausgleich durch Marcus Rashford, der fiel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, und dann war es Otamendi, der kurz nach Wiederanpfiff in der 54. Minute dann den Siegtreffer für Manchester City erzielt hat. Und ja, es gab dann auch nochmal Aufregung im zweiten Teil der zweiten Hälfte, weil ein Elfmeter nämlich ja nicht so zustande kam, wie sich das José Mourinho gerne überlegt hätte. Denn ja, es gab einen nicht gegebenen Elfmeter zugunsten Ungunsten von Manchester United. Und da hat Mourinho gesagt, ja, die Entscheidungen fallen immer zugunsten von City aus. Hat er im Grunde so ein neues Fass aufgemacht, was vielleicht in dem Spiel jetzt nicht unbedingt hilft, aber was vielleicht in seiner Absicht, er ist ja ein Meister der psychologischen Kriegsführung, dazu führen könnte, dass in Zukunft die Schiedsrichter bei City-Elfmetern vielleicht nicht ganz so freigebig sind.
Ja, kann man drüber philosophieren. Es passt jedenfalls natürlich zu Mourinho, solche Psychospielchen zu machen, und diese Kommentare nach den Spielen, die wirken oft wie ein schlechter Verlierer, stimme ich auch teilweise zu. Auf der anderen Seite versucht er damit natürlich auch den Druck von seiner Mannschaft abzunehmen und den Fokus auf sich selbst zu lenken. Also ganz so unclever ist das natürlich auch nicht. Die Elfmetersituation selbst mit Herrera war für mich eher eine Schwalbe. Also Herrera versucht, den Kontakt zu initiieren. Natürlich war das tollpatschig, aber vom Verteidiger. Aber für einen Elfmeter langt das meines Erachtens nicht. Und auch ohnehin, sich an dieser Szene jetzt festzuhalten, nachdem Manchester City eigentlich das komplette Spiel dominierte, in jeder Phase des Spiels, ist natürlich etwas, ja, ist etwas kleinlich.
Also Manchester City gewinnt also, baut den Vorsprung auf United auf 11 Punkte in der Tabelle aus. Pep Guardiola wollte sich trotzdem natürlich noch nicht zur Meisterschaft gratulieren lassen, hat gesagt, im Dezember ist noch keiner Meister geworden. Das haben wir aus der Bundesliga auch schon mal von ihm damals gehört. Was man aber jetzt auch noch drauf oder wo man auch noch drauf eingehen muss, sind natürlich die Vorkommnisse nach dem Spiel dann im Katakombentrakt. Da ist dann auch noch einiges gewesen. Pep Guardiola hatte sich da rausgehalten, er war schon gar nicht mehr da, aber Mourinho, der hatte sich drüber ein bisschen echauffiert, dass die City-Mannschaft sehr ausgiebig und sehr lautstark diesen Sieg gefeiert hat, fühlte sich da so ein bisschen hinten angesetzt, und dann soll es im Kabinengang dann auch noch zu Wasser- und Milchschlachten gekommen sein. Mit anderen Worten, Mourinho soll ein bisschen was abgekriegt haben. Weißt du da Näheres?
Ich kenne jetzt auch nur die Spekulationen aus den Medien. Da sollen Gegenstände geflogen sein, da soll es verbale Auseinandersetzungen gegeben haben, insbesondere zwischen City-Torwart Ederson und Mourinho. Was da jetzt genau passiert ist, wissen wir natürlich nicht. Es kann natürlich sein, dass etwas passiert ist, da ist Mourinho hitzköpfig genug dazu. Aber auf der anderen Seite will ich jetzt nicht da spekulieren. Ganz interessant war noch eine andere Meldung, dass auch Lukaku daran beteiligt gewesen sein soll. Arteta, der Co-Trainer von Guardiola, soll auch eine Schnittwunde davon getragen haben. Also wie gesagt, ich will es jetzt nicht irgendwie kommentieren oder spekulieren, aber es scheint definitiv irgendwie zur Sache gegangen zu sein.
Wir kennen alle die Vorkommnisse auch aus den Klassikos in Spanien, auch unter Beteiligung von Mourinho und Pep Guardiola, zumindest wo die beiden dabei waren. Der Finger im Auge, diese Stooges-mäßige Szene mit Pep Guardiola, mit José Mourinho, jetzt wollen wir Guardiola da um Himmels Willen nichts vorwerfen. Mourinho war es, der den Finger ins Auge geschoben hat. Ja, erinnert so ein bisschen an die Zeit. Ist das auch so ein bisschen diese alte Rivalität, auch wenn es nicht direkt zwischen den beiden ausgetragen wird aus Spanien, die dann noch rüber transportiert wird auf die Insel?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also die zwei werden sich wahrscheinlich nie so ganz warm werden. Und Mourinho hat ja derzeit auch so ein bisschen das Nachsehen in den letzten Spielen gehabt gegen Guardiola. Jetzt ist natürlich Man City auch noch die dominierende Mannschaft in England. Das passt José Mourinho natürlich auch nicht sonderlich in den Kram. Also ich denke, von dieser Rivalität werden wir noch ein bisschen was haben in den nächsten Jahren.
Vor allen Dingen, dass er eben jetzt 11 Punkte im Hintertreffen ist und nur auf Platz 2 hinter Manchester City steht, aus vielerlei Sicht und aus vielerlei Gründen eben nicht das, was er sich vorgestellt hat. Dritter im Bunde in der Tabelle, das ist der FC Chelsea, und der hat am Wochenende eine Niederlage kassiert, hat gegen West Ham verloren, weil ein alter Bekannter aus der Bundesliga getroffen hat, Marco Arnautovic.
Genau, sehr, sehr überraschendes Ergebnis an diesem Spieltag. West Ham unter Moyes noch bisher ohne Sieg in 4 Spielen und ein Torverhältnis von 2:9. Also ich denke, die Fans der Hammers haben jetzt gerade gegen Chelsea nicht sonderlich viel erwartet. Aber West Ham spielte sehr mutig nach vorne, gleich von Anfang an, wirkte wach, wirkte sehr leidenschaftlich und kampfbereit und ging dann auch schon sehr früh durch Arnautovic, du sagtest es, bereits in Führung, schloss da fantastisch ab und erwischte Chelsea da quasi auf dem falschen Fuß. Und danach hatte man eigentlich erwartet, dass Chelsea da noch nachziehen wird, denn West Ham ist ja jetzt nicht sonderlich für die überragende Defensive bekannt in dieser Saison. Allerdings tat sich Chelsea extrem schwer, gegen ein sehr diszipliniert spielendes West Ham Chancen zu kreieren. Das war schon sehr faszinierend mit anzusehen. Also da scheint der Schalter bei der West Ham-Defensive jetzt endlich umgelegt worden zu sein. Denn Chelsea, insbesondere Hazard, die bissen sich da wirklich die Zähne aus. Gerade im Zentrum ging da gar nichts in der Chancenkreation. Man wusste sich dann nur noch mit Flanken zu helfen. Und da war West Ham in der Innenverteidigung auch jedes Mal zur Stelle. Es gab natürlich ein paar kleinere Gelegenheiten noch von Chelsea, eine größere noch am Ende, aber insgesamt war das, was die Chancen anging, schon sehr enttäuschend von Chelsea und ein absoluter Kampf und moralisch wichtiger Sieg für West Ham natürlich.
Die in der Tabelle dadurch natürlich auch wieder ein paar Punkte gut machen, zwar immer noch unterhalb des Striches stehen, aber punktgleich mit dem 17. sind mit West Brom, also da geht's für die Hammers vielleicht wieder in die richtige Richtung. An der Spitze der Tabelle auf Platz 4, da steht der FC Liverpool, der hätte natürlich auch gut und gern noch ein bisschen mehr profitieren können davon, dass eben vor ihnen Manchester United und auch Chelsea Federn haben lassen müssen an diesem Wochenende. Aber Liverpool kam im Derby gegen Everton nicht über ein 1:1 raus. Sehr zum Ärger von Jürgen Klopp, der wieder mal sehen konnte, dass seine Mannschaft in Führung ging. Salah in der 42. Minute mit dem 1:0. Dann aber wieder eine Führung nicht über die Zeit brachte. Wayne Rooney war es, der ausgleichen konnte in der 77. Chris per Strafstoß. Aber an diesem Strafstoß, da schieden sich zumindest auch aus Sicht von Jürgen Klopp so ein bisschen die Geister.
Ja, das war schon ein sehr faszinierendes Interview von Jürgen Klopp nach dem Spiel, das sollte man sich mal anhören. War da sehr gereizt, kann man natürlich verstehen, denn Liverpool dominierte absolut das Derby gegen Everton. Everton war auch erschreckend schwach, zog sich sehr weit nach hinten zurück und natürlich müsste Liverpool eigentlich dieses Spiel sicher gewinnen. Doch dann kam es, wie du gesagt hast, in der 77. zu dieser Elfmetersituation. Eigentlich eine sehr... eine nicht sonderlich gefährliche Situation. Calvert-Lewin wird ein wenig von Lovren nach außen vom 16er gedrängt, aber Lovren kommt dann einfach auch viel zu tollpatschig rein, bewegt ein bisschen die Arme dazu, schubst ihn ein wenig, war ein bisschen Körperkontakt dabei, aber bei der Geschwindigkeit, in der Calvert-Lewin da läuft, langt das eigentlich schon, um jemanden zu Fall zu bringen. Es war natürlich nicht der allerklarste Elfmeter, für mich war es jedoch einer und einfach nur dumm und tollpatschig von Lovren. Also da ist Klopp wahrscheinlich in der Unterzahl, beziehungsweise die Liverpool-Fans natürlich auch, aber selbst ein Jamie Carragher, die Liverpooler Abwehrlegende, hat auch bei Sky gesagt, dass das einfach ein Elfmeter ist, Fakt, und ist natürlich sehr bitter für Liverpool, zumal man auch das deutliche Chancenplus wieder hatte und relativ verschwenderisch mit seinen Chancen umging.
Also die alte Krankheit vielleicht wiedergekommen, nachdem es ja in der Champions League gegen Spartak Moskau ja noch dieses Tore-Festival gab, aber die haben auch letztlich so viel falsch gemacht, dass Liverpool da auch vielleicht gar nicht anders konnte, als so viele Tore zu erzielen. Da hat sich Everton vielleicht auch ein bisschen geschickter angestellt.
Ja, das auch. Also Everton stand sehr kompakt, hätte aber allerdings das eine oder andere Tor mehr kassieren müssen. Gerade Mané war da etwas verschwenderisch. Aber was für mich der Knackpunkt bei dem Liverpool-Spiel war, dass Jürgen Klopp in einem so prestigeträchtigen und wichtigen, aber auch was die Tabelle angeht, richtungsweisenden Derby auf Philippe Coutinho verzichtet und auf Roberto Firmino verzichtete. Natürlich muss man rotieren, aber auf der anderen Seite finde ich es etwas fraglich, dass genau dieses Spiel dann dazu genutzt wird, um solche wichtigen Spieler zu schonen. Klar, man hatte das Champions-League-Spiel, allerdings, wie du bereits sagtest, war das jetzt nicht sonderlich das schwerste Spiel in der Saison. Wir sind erst 16 Spieltage in der aktuellen Spielzeit drin und dass man dann in so einem Derby schon auf seine wichtigsten Spieler verzichten muss, weiß nicht, da kann man vielleicht so ein bisschen die Rotation von Jürgen Klopp zumindest hinterfragen, denn obwohl Liverpool auch so hätte gewinnen müssen, hätte man mit Coutinho und Firmino wahrscheinlich die eine oder andere Chance mehr kreiert und somit auch deutlicher gewonnen.
Denn wie wichtig und vor allem wie abschlussstark die beiden momentan sind, das hat man ja in den letzten Wochen dann beim FC Liverpool auch durchaus gesehen. Gucken wir rüber zum FC Arsenal, der auch keinen Boden gut machen konnte, weil er eben auch nur 1:1 gespielt hatte, früh in Rückstand geriet. Charlie Austin hat für Southampton schon in der dritten Minute getroffen und dann dauerte es tatsächlich bis in die 88. Minute, bis Olivier Giroud dann am Ende Arsenal doch noch zumindest einen Punkt gerettet hat. Und Arsene Wenger, der war auch alles andere als zufrieden, sagte: Ich finde, wir haben einen hohen Preis für einen schwachen Start bezahlt.
Ja, aber leider zieht sich das wie ein roter Faden durch die letzten Jahre des FC Arsenal durch, denn wie schon gegen Manchester United schaufelte man sich so ein Loch in den ersten paar Minuten, aus dem man am Ende nicht mehr rauskam. Wie auch gegen Man United verpasste man komplett den Start. Hier war es jetzt ein Mertesacker, der für Mustafi in die Startelf rückte und extrem überfordert wirkte und auch viel zu langsam für die taktische Ausrichtung einer sehr hochstehenden Dreierkette. War nicht unbeteiligt beim frühen 1:0 Rückstand und dann läuft man natürlich der Führung hinterher und hat da ein Southampton, das sehr diszipliniert verteidigte und sehr tief stand, und da biss sich Arsenal so ein wenig die Zähne heraus. Klar, die Mannschaft bewies einmal mehr Charakter, hat jetzt, soweit ich weiß, 10 Punkte aus Rückständen geholt. Das ist genauso viel wie Man City, absoluter Topwert in der Premier League. Aber wie du es jetzt auch sagst, es war natürlich absolut vermeidbar und Arsenal schafft es irgendwie immer wieder, sich das Leben unnötig schwer zu machen.
Bleiben deshalb auch auf Platz 5. Immerhin sind sie damit momentan noch europäisch, aber eben dann doch wieder einen Punkt weiter zurück hinter den Champions League Plätzen. Mal gucken, wie es da in den nächsten Wochen weitergeht. Für die Tottenham Hotspur, da geht's auf jeden Fall mal wieder in die richtige Richtung aus ihrer Sicht. 4 Spiele waren sie sieglos am Stück geblieben. Jetzt haben sie sich den Frust am Wochenende ja vielleicht auch so ein bisschen von der Seele schießen können. Stoke, die Leidtragenden Tuckenden, der 15. in der Tabelle, der ging mit 1:5 unter. Harry Kane unter anderem mit Doppelpack erfolgreich.
Ja, der perfekte Gegner für Tottenham in der richtigen Situation. Tottenham zuletzt etwas formschwach, 4 Spiele ohne Sieg. Stoke auf der anderen Seite, selbst in einer sehr schwachen Verfassung momentan und auch so ein wenig der Lieblingsgegner von Tottenham. Also da hat man sich bei den Spurs wohl so ein wenig hoffnungsvoll die Hände gerieben vor dem Spiel, denn das war jetzt das 4. Spiel hintereinander in der Premier League, dass Tottenham Stoke mit mindestens 4 Toren Unterschied schlägt. Also das kam natürlich zur absolut richtigen Zeit und genauso wie die Statistik sich auch liest, hat Stoke Tottenham das Leben viel zu einfach gemacht. Das hatte schon Freundschaftsspielcharakter. Heung-min Son war da besonders hervorzuheben bei Tottenham, spielte eine sehr gute Partie. Und Tottenham war, das war ein sehr wichtiges Spiel für Tottenham, denn wie gesagt, waren momentan schwach drauf und vielleicht gibt das jetzt so wieder diese Initialzündung für eine gute Serie in der Liga.
Darauf hofft auch der Huddersfield FC, denn die hatten ja zuletzt auch 4-mal hintereinander sogar verloren. Jetzt gab es am Wochenende einen 2:0-Sieg gegen den Mitaufsteiger und Tabellennachbarn Brighton. Also auch dafür hat Huddersfield mal wieder gute Nachrichten. Und für Crystal Palace, da gibt es auch zumindest einen Punkt zu feiern an diesem Wochenende. Chris, die haben sich auch mit 2:2 gegen Bournemouth getrennt. Da gab es doch ein paar kuriose Geschichten.
Ja, genau. Also es war ein sehr, sehr interessantes Spiel, sehr offenes Spiel in der ersten Halbzeit. Also der Halbzeitstand war schon 2:2. Da ging es hin und her. Crystal Palace unter Ray Hodgson jetzt deutlich verbessert, sehr kampfstark, sehr leidenschaftlich. Ging früh 1:0 in Rückstand durch Jermaine Defoe, kämpfte sich dann wiederum zurück durch einen Elfmeter und ein weiteres Tor kurz vor der Halbzeit. Verpennte dann allerdings auch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch eine letzte Aktion von Defoe, der ein wirklich sehenswertes Tor vom seitlichen Rand des Strafraums erzielte. Und das schockte ein wenig Crystal Palace, hatte man das Gefühl, denn man war sich schon ziemlich sicher, mit der Führung in die Halbzeit zu gehen. Das dauerte dann ein wenig, bis Crystal Palace wieder in die Spur kam. Und am Ende der Partie hatte man doch wieder die Überhand und erzwang sich dann auch noch einen Elfmeter. Und du hast es bereits angeschnitten, jetzt wird es nämlich richtig kurios, denn zuvor hatte Crystal Palace bereits einen Elfmeter in der ersten Halbzeit, den hatte dann Milivojevic sehr souverän verwandelt, also ein herausragender Elfmeter und ein super Elfmeterschütze. Und in der 93. Minute schnappte sich dann zur Überraschung aller Fans, aller Mitspieler und des Trainers natürlich Christian Benteke die Kugel. War in dem Spiel äußerst verschwenderisch, was seine Chancen anging, hatte anscheinend ein gutes Gefühl, wollte den Strafstoß ausführen. Milivojevic und andere Spieler versuchten sogar noch auf Benteke einzureden, doch der war ziemlich unbeirrt von diesen Versuchen, trat dann an und schoss den Elfmeter ziemlich miserabel und fast schon wie ein Rückpass in die Mitte. Wurde ziemlich einfach pariert von Begovic und sorgte dann natürlich bei Crystal Palace für Gesprächsstoff. Also man hat ja wirklich gesehen, wie die Mitspieler sich ziemlich arg über die Situation aufregten. Roy Hodgson bestätigte dann auch im Interview, dass Benteke nicht der Elfmeterschütze sei und war darüber auch ziemlich erbost.
Denn das hätte ja durchaus auch der Sieg dann für Crystal Palace sein können. Und mit dann 13 Punkten hätte das Ganze in der Tabelle dann auch etwas netter ausgesehen. Aber so bleibt Crystal Palace mit 11 Punkten am Tabellenende ganz hinten auf Platz 20. Swansea City davor mit 12 Punkten. Die haben gegen West Brom nämlich 1:0 gewonnen. West Ham ist Drittletzter mit 13 Punkten vor West Brom, die ja eben, wie gesagt, gegen Swansea verloren haben. Außerdem schlug Burnley noch Watford mit 1:0 und das war er. Dieser Spieltag in der Premier League, der 16. Spieltag in England, hier auf meinsportradio.de zusammengefasst, zusammen mit dem Kollegen von 90plus mit Chris McCarthy. Chris, vielen Dank und bis nächste Woche.
Bis nächstes Mal.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.